Und dann sagen, dass Sie jetzt dran sind.
Wofür?
Für schlechte Eigenbilder.
Ja, da gibt es kein Problem. Will Udo immer.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben alle den Ablauf, insofern muss ich dazu nichts sagen, sondern nur, dass wir jetzt weitermachen mit einer weiteren, sehr kompetenten, hochkarätig besetzten Runde. Ich bin dankbar, dass Sie alle da sind und ich danke besonders Frau Haferburg, der ich jetzt das Mikrofon und das Wort gebe und sie macht alles Weitere dann. Inklusive den Hinweis auf die Kaffeepause, bitteschön.
Okay, vielen Dank. Herr Professor Gleskin. Ja, herzlich willkommen auch zu dieser zweiten Runde nach der ersten wirklich hochinteressanten Diskussion, die uns immerhin schon bis dahin gebracht hat, dass also die Neugründungen der Rundfunkanstalten jetzt bevorstehen. Und genau an dieser Stelle werden wir einsteigen mit den kompetenten Persönlichkeiten, die hier bei mir auf dem Podium zu Gast sind. Und die möchte ich Ihnen natürlich zunächst einmal sehr gerne vorstellen. Herr Professor Biedenkopf, schön, dass Sie bei uns sind. Sie waren Ministerpräsident von 1990 bis 2002. Ist es richtig? Und Sie haben gesagt, historisch war es ganz klar, dass es den MDR geben muss, weil eine andere Lösung wäre absolut sinnlos gewesen und nicht begründet. Wir kommen später darauf, ja? Manfred Stolpe, Sie sind Ministerpräsident in Brandenburg gewesen und ich gucke drauf, dass ich es auch richtig sage, von 1990 bis 2002.
Etwa zeitgleich mit Kurt Biedenkopf.
Genau, Sie haben gesagt, es war für uns ganz wichtig, dass der ORB da ist, weil der ORB ganz klar zur regionalen Identifikation des Landes beigetragen hat. Es war ein wichtiger Beitrag. Auch darauf kommen wir später zurück. Herr Professor Pflug, Intendant des NDR von 1991 bis 2008. Für Sie war klar, so wie der NDR aufgestellt war, war es die richtige Lösung für den Norden Deutschlands in der Neuordnung der Rundfunkanstalten. Auch das werden wir diskutieren. Ich glaube, wir haben ja ein paar Ansätze in der vorigen Diskussion zu dem Thema schon gehört. Herr Professor Reiter, Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks von 1991 bis 2011. Und er sagt, der MDR ist genau die richtige Anstalt gewesen, um den Menschen nicht den Boden unter den Füßen wegzuhauen, sondern eine Vertrautheit auch ihnen zu lassen in den schwierigen Zeiten. Auch darüber sprechen wir. Und bei uns ist auch Herr Rosenbauer. Herr Professor Rosenbauer ist Intendant des ORB gewesen von 1991 bis 2003. Und auch er sagt, für uns gab es keine andere Entscheidung als den ORB. Nach Berlins Pfeife wollten wir erstmal nicht mehr tanzen. Und auch bei uns ist Herr Kammann. Uwe Kammann ist Direktor des Grimme-Instituts heute, damals bei EPD. Und er sagte, er hat seine Meinung verändert. Er war früher der Neuordnung des Rundfunksystems kritisch gegenüber und sieht heute die Sache doch ein bisschen anders. Auch darüber werden wir sprechen. Vielen Dank, dass Sie da sind bei dieser, glaube ich, sehr interessanten Diskussion. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Voraussetzungen unter ganz großen Schwierigkeiten praktisch gestaltet waren. Die Länder hatten jetzt die Aufgabe, nach der Gründung der Länder die Rundfunkanstalten zu gründen und sich zu überlegen, wie die aussehen sollten, wie sie geordnet werden sollten, welche Länder möglicherweise zusammengehen, welche schon bestehenden ARD-Anstalten möglicherweise auch sich angedient haben in anderen Gegenden, in anderen Ländern als nur beim Norddeutschen Rundfunk, eine gemeinsame Anstalt herzustellen. Es gab viele, viele Möglichkeiten, viel wurde diskutiert, aber eine Geschichte haben wir vorhin auch schon ein paar Mal gehört, angesprochen in der ersten Runde. Und diese Frage möchte ich eigentlich ganz gerne am Anfang mal allen stellen, zu hören, wäre für Sie eine ostdeutsche Anstalt, eine ostdeutsche Rundfunkanstalt, eine große deutsche, ostdeutsche oder ostdeutsche Anstalt eine Variante gewesen? Und ist das möglicherweise auch eine verpasste Chance der Entwicklung der Demokratie im Osten Deutschlands, dass wir das so nicht bekommen haben? Ja, ich frage mal Herrn Biedenkopf zuerst.
Also für die Sachsen war das keine Alternative. Das ist ganz offensichtlich. Und wir reden immer nur von den letzten 25 Jahren oder 20 Jahren seit der Wiedervereinigung. Wir fragen überhaupt nicht nach der Geschichte dieses Raums. Ostdeutschland, so wie wir es sehen, ist mitnichten eine Einheit. Es hat ein starkes Gefälle von zugunsten des Südens, von Norden nach Süden. Sachsen war die Wiege der Industrialisierung in Deutschland. Das hat weit ausgestrahlt nach Thüringen und natürlich auch nach Sachsen-Anhalt. Dann kommen etwas weniger dicht besiedelte Räume, wo die Konzentration sehr stark um Berlin rum ist. Und dann kommt dieser große Raum von Mecklenburg-Vorpommern, in dem sich ganz andere Dinge entwickeln müssen, weil es dafür keine anderen Möglichkeiten gibt. Und die Geschichten sind völlig unterschiedlich. Wenn ich es mal sehr vereinfacht sagen darf, ab 1815, nachdem Sachsen Territorium an Preußen verloren hatte, als Folge der Wiener Kongresses und nach der Ausdehnung Preußens nach Westen, Rheinland und so weiter, war Preußen die bestimmende Kraft. Und Sachsen hat sich immer gegen Preußen abgegrenzt. Und Thüringen ist erst 1919 ein Staat geworden. Vorher waren es 4, 7 kleine Einzelteile gewissermaßen, also Grafschaften, wie auch immer man es definieren will. Jedenfalls Herzogtümer und klein und größer. Und die Landräte fühlen sich heute noch als Fortsetzung dieser damaligen Landesherren. Es ist eine ganz andere Mentalität. Und mein Problem von Anfang an bei der Wiedervereinigung war, dass wir die Geschichte dieser Region nicht kennen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber als ich mit meiner Tochter, die ja seit über 20 Jahren beim ZDF jetzt arbeitet, als ich mit der 1989 im Spätherbst in Merseburg war und sie in den Merseburger Dom geführt habe, da hat sie zu weinen angefangen und gesagt, mein Gott, ich weiß ja nichts von Deutschland. Das ein historisch bedeutsamer Platz. Lange Rede, kurzer Sinn, die Sachsen haben immer ein etwas, ich würde mal sagen, abgeklärtes Verhältnis zu Preußen gehabt. Die wären nie mit Preußen zusammengegangen.
Okay. Man kann das ja politisch auch durchaus anders sehen. Herr Ploog, welche Meinung haben Sie dazu?
Also ich will mal zunächst anknüpfen bei dem, was wir in der letzten Runde gehört haben, dass nämlich eine große Chance mit der Nora verpasst worden ist, weil es dann einen leistungsfähigen Sender gegeben hätte in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus. Das gehört sicher in den Bereich der Sage. Erstens hätte dieser Sender immer nur 8% des Volumens gehabt, das die ARD ausmacht, und wäre einer der schwächeren, mittleren Anstalten gewesen. Und zweitens, Biedenkopf hat zu Recht auf die Geschichte hingewiesen. Wissen Sie, als es in der DDR endlich wieder möglich war, dass Länder existieren konnten, da konnten sie durch Mecklenburg fahren und sie hatten dort auch nicht die jetzige Fahne Mecklenburg-Vorpommerns, sondern an den Häusern hing die alte mecklenburgische Fahne. Und in Vorpommern die Pommersche, aber das ist der kleinere Teil Mecklenburg-Vorpommerns, wie wir beide wissen, der erheblich kleinere Teil. Jedenfalls, ich weiß darüber hinaus, jedenfalls die Geschichte meiner Familie. Mein Vater ist Mecklenburger. Meine Großmutter lernte in Hamburg kochen. Mein Vater konnte nur bis zur Quarta zur Schule gehen in Mecklenburg. Dann war Schluss und er musste nach Lübeck auf eine Schule. Mecklenburg ist immer völlig in den Westen integriert gewesen, in den Bereich Hamburg, Schleswig-Holstein. Und es wäre geradezu aberwitzig gewesen, Mecklenburg-Vorpommern zum ORB, jetzt ORB, damals Berlin-Brandenburg zu schlagen, um ein Stück Berliner Nostalgie zu retten oder auch um ein Stück DDR-Nostalgie zu retten, ein Stück DDR reformiert zu erhalten. Das, glaube ich, stand nicht wirklich dafür. Heute sind die Mecklenburger jedenfalls und auch die Vorpommern mit dieser Lösung glücklich. Und wir sollten ihnen nicht im Nachhinein sagen, dass sie einer unsinnigen Lösung aufgesessen sind aus politischen Gründen. Übrigens, es ist auch ganz falsch mit der Politik, wenn ich das noch abschließend sagen darf, denn die drei sozialdemokratisch regierten Länder seinerzeit hatten kein erhebliches Interesse daran, ein CDU-regiertes Land zu integrieren, denn dann hätten sie Staatsvertragsänderungen nicht ohne weiteres machen können und so weiter und so weiter. Wir sind geradezu mit der Opposition der Union aus den drei Staatsvertragsländern getingelt in Mecklenburg, um die Menschen zu überzeugen, dass dieses kein roter Sender ist. Das war in der Tat die Auffassung des Bundeskanzlers Kohl. Aber was will das schon heißen?
Herr Stolpe, da sind Sie jetzt ja gefragt. Interesse an Mecklenburg-Vorpommern?
Über Nora rede ich jetzt noch nicht. Das ist ja ein Thema, das
wollten
kommt
wir
noch extra.
Später
da muss man noch eine ganze Menge zu sagen, Herr Blut. Sie haben ja gefragt, ob es eine gesamtostdeutsche Variante wäre.
Ja.
Also das, was Professor Biedenkopf zur Geschichte gesagt hat, trifft in gewisser Weise zu. Allerdings, man muss dazu sagen, dass die Bevölkerung in ihrer Geschichtskenntnis ja nicht sehr weit gediehen ist. Bis heute nicht so sehr und damals sowieso nicht. In der Zeit war für viele Menschen hautnah die gemeinsame Erfahrung eines halben Jahrhunderts, ich rechne auch die Nazizeit noch mit, gemeinsamer Herausforderungen und gemeinsame Bedrängnisse. Und für mich war das Spannende dabei, wie wird man in dieses Deutschland einbringen können, die Interessen, die Probleme der Menschen im Osten, die sehr ähnlich sind, bis auf den heutigen Tag sehr ähnlich sind. Wir handeln ja um Unterschiede bei Arbeitslosigkeit von wenigen Prozenten und dann sind die Brandenburger immer ganz stolz, wenn sie etwas weniger Arbeitslosigkeit haben als Sachsen und Ähnliches mehr. Wir haben große Verluste in der Industrie, wir haben Herausforderungen im Bereich der Landwirtschaft, wir haben nach wie vor die Frage, welche Rolle und welche Möglichkeit geben wir den Frauen im Berufsleben, wie ist das mit den Kindertagesstätten. Also ich will nicht alles aufzählen, es kommen mindestens 20 Punkte zusammen, wo ähnliche Herausforderungen bei den ostdeutschen Ländern sind. Um das einbringen zu können in das gemeinsame Deutschland, schien es mir durchaus diskutabel zu sein, zu überlegen, ob man das nicht kompakt machen kann in einer gemeinsamen Rundfunkanstalt. Ich habe mit Herrn Mühlfenzel mehrfach darüber geredet. Kriegen wir das vernünftig hin? Ich habe aber begreifen müssen, der Zug ist schon weitergefahren. Der Zug geht weiter im Blick durch die Länderbildung und durch die Interessen, die sich da abgrenzen. Wir waren als Brandenburger ja die einzigen Roten bei den Ländern. Und ich merkte schon, mit Ausnahme beim Kollegen Biedenkopf, aber ich merkte schon, dass da keine große Freude vorhanden wäre, nun das noch zu erweitern. Ich war offen dafür. Ich war offen dafür, dass wir sozusagen einen Bereich bilden können, hätte von mir auch aus gerne der Sitz in Leipzig sein können, aber bloß die Interessen zusammenhalten. Es war ein Traum, es war nicht realisierbar. Ich will nicht auflisten, welche Gründe da alle eine Rolle gespielt haben, aber ich habe es für ein Projekt gehalten, wo man ernsthaft drüber nachdenken sollte. Die Hinweise, die gegeben worden sind, man kann sich dann schwerer trennen von den Leuten, die man gerne loswerden will. Man kann sich schwerer von Strukturen trennen. Das Problem hatten wir in den Ländern ja überall. Wir haben drei verschiedene Bezirke geerbt in Brandenburg. Wir haben überall große, starke Verwaltungen gehabt. Wir haben erlebt, dass die Spitzenkräfte fast von alleine verschwunden sind und dass man dann durchaus durchsetzt mit guten Fachkräften, die man anwerben konnte. Wir haben 5.000 werben können für Brandenburg. 5.000 Menschen aus dem Westen, die Aufbauhelfer bei uns waren. Kann man auch aus der Substanz was Vernünftiges machen?
Herr Reiter, hätten Sie sich das vorstellen können, Intendant eines gesamtostdeutschen Verbundes zu sein?
Also wenn Sie die Frage so stellen, ist es ganz klar. Aber ich denke, das ist nicht der einzige Aspekt, den man dabei beachten musste. Über die Chancen der Nora will ich hier nicht sagen, weil ich die Freundschaft zu meinem Freund Jobst Blok hier nicht gefährden will. Ich hätte mir schon gewisse Möglichkeiten dieser Zweiteilung vorstellen können. Im Süden ein großer Ostsender und im Norden noch einer. Einen allein aus dem ganzen Gebiet der ehemaligen DDR zu machen, wäre wahrscheinlich schwer gegangen. Das hätte die Architektur der ARD durcheinander gebracht. Und es wäre auch aus stammesgeschichtlichen Gründen, die Herr Biedenkopf ja angesprochen hat, schwer gegangen. Also die Sachsen können Sie nicht von Berlin aus regieren. Das wäre nie und nimmer gegangen.
Ich wäre ja auch nach Leipzig gegangen.
Insofern denke ich, ist die Lösung im Süden mit dem MDR, die ja auf historischen Vorbildern fußt. Der MDR ist 1924 das erste Mal gegründet worden, ist die zweitälteste deutsche Rundfunkanstalt, ist im Süden, glaube ich, eine vernünftige Lösung, die einzig und allein zustande gekommen ist, weil Herr Biedenkopf sich dafür eingesetzt hat und seine Kollegen dazu gebracht hat, diese Lösung mitzutragen.
Herr Rosenbauer, also Sie sind ja relativ allein mit Ihrem Land da gewesen. Also der MDR, das sind 3 Länder, Mecklenburg-Vorpommern kam zum NDR, also es waren 4 Länder. Insofern war es ja für Sie als ORB relativ schwierig. Haben Sie sich da nicht manchmal danach gesehnt, auch Partner zu haben?
Also ich weiß noch, als wir in die ARD aufgenommen wurden, das war in Hamburg der Fall, habe ich, weil ich wusste, dass der damalige Programmdirektor Deutsches Fernsehen Potsdamer war, Schwarzkopf, habe ich zum Schluss dieser Aufnahmeprozedur dazu aufgefordert, mit mir einzustimmen in den schönen Ausruf in Staub mit allen Feinden Brandenburgs, in Staub in Staub. Also dieses Alleinsein hat bei uns natürlich ungeahnte Kräfte mobilisiert. Wir haben, ich gebe zu, inzwischen auch aus taktischen Gründen immer wieder geliebäugelt mit anderen Eheschließungen. Jobs Ploke und ich haben versucht, den einen oder anderen Bund zu schmieden. Dann habe ich aber gemerkt, er wollte nur Berlin, uns eigentlich nicht so sehr. Er hätte sie uns mitgenommen. Dann haben wir mit Sachsen-Anhalt, als dort ein Regierungswechsel stattfand, geredet. Und da stellte sich aber auch heraus, wir hätten nicht das bieten können, was Sachsen zu bieten hatte. Also insofern blieb uns nur das, was ein Gebot der Vernunft war, nach einer gewissen Aufbauzeit. Und da hat Manfred Stolpe immer gesagt, wenn verhandelt wird, dann auf Augenhöhe, uns mit Berlin zusammenzutun. Ich will nur eins sagen zu diesen landsmannschaftlichen Zusammenhängen. Wer hätte sich denn vorstellen können vor 100 Jahren, dass Baden und Württemberg, dass Franken und Oberbayern eine gemeinsame Rundfunkanstalt bilden würden. Also auch da wurde ja über landsmannschaftliche Grenzen hinweg dann fusioniert, eine gemeinsame Anstalt gegründet. Ich will Ihnen mal sagen, warum ich am Anfang, da hatte ich keine Ahnung, dass ich mal in Potsdam Intendant würde, große Sympathie für eine ostdeutsche Rundfunkanstalt hatte. Herr Binnenkopf wird sich erinnern, Sie haben nämlich diese Veranstaltung moderiert. Die Bertelsmann Stiftung hat in Potsdam ein Symposium veranstaltet. Und da traf ich auf sehr viele auch Rundfunkleute aus der DDR. Und sah bei denen in jedem Gespräch diese große Hoffnung, jetzt können wir zeigen, was Journalismus ist. Jetzt können wir was Eigenes machen, ohne all diese Einschränkungen, die wir vorher hatten. Das fand ich ungeheuer sympathisch und hätte mir das eigentlich für die Kollegen gewünscht. Es wäre natürlich nur realistisch gewesen, und da kommt das rein, was Jobs Ploke sagte, die Unwucht, die in der ARD entstanden wäre, wenn es innerhalb der ehemaligen DDR ein in sich föderales System gegeben hätte. Also im Grunde eine ostdeutsche ARD. Und das wollte die alte ARD ums Verrecken nicht.
Herr Kammann, Sie haben das ja sehr kritisch damals begleitet bei EPD, diesen Prozess der Neuordnung der Rundfunkanstalten. Und Sie haben gesagt, dass das nicht richtig gelaufen ist. Damals haben Sie das so gesagt.
Ja, das ist richtig. Ich hatte damals den Eindruck, aus den vielen Tagungen, die wir besucht haben, das ging ja vom Reichstag, wo die ARD versucht hat, getreu zu versammeln, über Leipzig, wo die Journalistengewerkschaften was gemacht haben, Cäcilienhof in Potsdam habe ich erlebt, immer hatte ich das Gefühl, da sitzen Leute, die wollen das Fell des Bären verteilen, um einen möglichst großen Vorteil für sich zu haben, um Bestehendes fortsetzen zu können und um sozusagen Macht zu versammeln. Das war mein Eindruck. Und darum hatte ich dieselbe Sympathie wie Herr Rosenbauer auch für einen ostdeutschen Rundfunk als Ganzes, sozusagen genau aus dem Gefühl heraus, was Herr Konrad Weiß heute vermittelt hat. Er sagte, es war eine Hochzeit der deutschen Mediengeschichte. Und Hochzeiten, so habe ich das auch empfunden, jetzt mal von Eheschließung abgesehen, Herr Rosenbauer, Ihr Bild, da ist Bewegung drin, da passiert was Neues. Darum war das für uns auch eine journalistische Hochzeit, die schönste Zeit meines Lebens eigentlich, weil ich dachte, es kommt etwas in Bewegung, was vorher sehr etabliert war. Der Westen mit der ARD, mit ZDF, alles sehr routiniert, alles gut geölt und das läuft irgendwie. Und auf einmal ist das möglich vielleicht, was alles nochmal in ein neues Beziehungsfeld setzt. Also auch die ARD musste ja nicht so fest gestrickt sein, wie sie war. Da waren schon immer Hoffnungen. Herr Reiter hat es dann ja hinterher mal versucht mit einer Reform der ARD-Reduzierung auf 6 Anstalten. Ein großer ODR, ungefähr in der Größenordnung wie der WDR, das hätte ja auf einmal vieles in den Kräfteverhältnissen verändert. Das war mir sympathisch und das habe ich vermisst. Was ich dann hinterher natürlich auch sehe, es hätte möglicherweise eine Zweiteilung eher zementiert, weil man sagt, dann ist eben so ein Raum für sich, der politisch konstruiert war. Das ist jetzt durch diese föderale sozusagen Flexibilisierung anders geworden. Das zeigt, glaube ich, auch, dass dieses System in sich sehr flexibel ist, also Flexible Response. Das System Bundesrepublik wurde fortgestrickt, aber es hat sich in sich durch die Teilnahme der anderen verändert. Also insofern zeigt es, die bestehenden Strukturen waren nicht nur starr. Deshalb hat sie zu Recht gesagt, ich bin heute der Meinung, es ist nicht so schlecht gelaufen, wie es ja auch hier die Schlussmahnung der Runde war. Aber diese Aufbruchsstimmung, 4. November, das hat uns begeistert. Und ich war damals furchtbar zornig, dass der Chefredakteur der ARD davon eine Viertelstunde gesendet hat. Er ist da rausgegangen, hat überhaupt nicht erkannt, als Westler aus Brüssel eigentlich, ja, der Herr Schulze, wie was da Neues entstanden ist. Und eben Konrad Weiß und Christa Wolf als KMTT negligible zu sehen, das war also furchtbar hochmütig, aber darüber kommen wir sicher noch mal. Was mit der Mentalität verbunden ist, das ist eine ganz andere Frage.
Herr Plog, was Gutes sagen jetzt. Also,
okay.
Also es war natürlich die Entwicklung im Rundfunksystem im Grunde genommen nur eine Facette der Gestaltung des Beitritts. Mhm. Und das muss man ganz nüchtern sehen. In ganz anderen Bereichen, für uns war die Frage eigentlich nur ganz schlicht die, wollen wir den Beitritt? Ich habe ihn gewollt. Ich habe ihn ab März auch propagiert. Vorher habe ich nicht so richtig geglaubt, dass die Siegermächte uns wirklich zusammenlassen, insbesondere die Sowjets uns laufen lassen im Osten. Ich war dafür, für Beitritt. Und wenn man dann dafür war, musste man sagen, man tritt bei zu einem gefestigten System. Da kann man vielleicht versuchen, hier und da etwas zu verändern. Der bekannteste Versuch ist das mit dem Grundgesetz gewesen, dass man da noch ein bisschen was ändert. Jetzt ist es so gekommen und jetzt ist es im Grunde genommen schon ein großer Fortschritt, dass 3 Länder eine Anstalt haben und 2 Länder wenigstens auch eine. Bei der dritten über Nora reden wir noch mal.
Herr Plog, darf ich gleich mal anschließen an Herrn Kammann, der sagt, möglicherweise ging es um Konzentration von Macht und Größe. Was hat den NDR bewogen, sich um Mecklenburg-Vorpommern zu bemühen? Was waren die Gründe?
Also zunächst einmal, selbstverständlich macht es für eine Rundfunkanstalt aus 3 Ländern Sinn, einen 4. Partner dazu zu bekommen. Das bringt eine Reihe von evidenten wirtschaftlichen Effekten mit sich, nicht nur für das Land, das dazukommt. Ich darf daran erinnern, was wir dann in Mecklenburg gemacht haben, ohne in Details zu gehen. Dort entstand das modernste Funkhaus in Deutschland. Und das kann nur ein leistungsfähiger Sender auch bringen. Nein, es war auch der Reiz, etwas, was zusammengehört, auch zusammenzuführen. Und der Reiz, zwischen Ost- und Westdeutschen etwas gemeinsam zu machen. Das wundert mich, dass das hier so völlig unter den Tisch fällt. Das ist doch evident gewesen, dass hier eine zusätzliche Aufgabe, ein zusätzlicher Reiz lag. Ich habe das ganz stark persönlich so empfunden, dass wir auch bereichert worden sind dadurch, dass Kollegen mit einer anderen Lebenserfahrung in den Sender kamen. Und ich sage nochmal, wenn man sich eine große, über die ehemalige Grenze reichende Lösung hätte vorstellen können, wäre es sicherlich die gewesen, Herr Ministerin Stolpe, die ich Ihnen nochmal vorgeschlagen habe, dass man nämlich Hamburg und Berlin in eine Schiene bringt. Auch das wäre eine große leistungsfähige Anstalt geworden, übrigens zum Ärger des Westdeutschen Rundfunks und anderer, auch des ZDF. Aber das hätte sicher funktioniert und hätte eine ungeheure Integrationskraft gehabt. Und ich sage mal, aus der Sicht von heute wäre dasselbe passiert mit zunächst 2 Zentren Hamburg-Berlin, was bei Springer passiert ist, dass nämlich der Sitz irgendwann in Berlin geendet wäre. Und dann hätte Berlin tatsächlich eine starke Rundfunkanstalt gehabt.
Es kam jetzt also zu der Gründung von 3 ostdeutschen Rundfunkanstalten, der ORB, der MDR und der NDR, also 3 verschiedene Modelle, so wollte ich sagen, wo ostdeutsche Länder beteiligt waren. Der NDR, wie wir es eben gerade gehört haben, als Ost-West-Anstalt, der MDR als Anstalt mit 3 Ländern. Herr Biedenkopf wurde als Glücksfall bezeichnet von Herrn Reiter und der ORB halt mit einem Land. Alle 3 Modelle dieser neuen ARD-Anstalten hatten natürlich die gleiche Aufgabe. Drei Modelle, die gleiche Aufgabe, den demokratischen Prozess in diesen neuen Ländern auch voranzutreiben, regionale Strukturen zu schaffen, regionale Identität zu stiften. Das konnte man auf ganz unterschiedlichen Wegen machen, aber man musste es auf jeden Fall im Programm umsetzen und mit den Mitarbeitern, die man hatte oder beziehungsweise die man holte. Jetzt war beim MDR die gesamte Führungsspitze aus dem Westen, Herr Reiter. Konnte man also als Intendant und sämtliche Führungskräfte, konnten die sich reinfühlen, konnten sie wissen, wie man in diesem Land, das ja mit ganz anders sozialisierten Menschen da war oder in dieser Anstalt mit drei Ländern, konnte man das wirklich schaffen oder haben Sie von Anfang an gewusst, dass es geht, auch den Menschen so eine regionale Identität zu vermitteln und ihnen eben auch zu helfen bei der demokratischen Entwicklung der Länder?
Also zunächst mal, das war ein Problem und das war auch keine gute Startlösung. Das muss man einfach einräumen. Das hing mit den Umständen zusammen. Schauen Sie, ich bin im Juni gewählt worden. Es gab keine Infrastruktur, kein Personal, kein Programmkonzept, aber die Aufgabe im Januar drauf, also nach einem halben Jahr, mit 6 Hörfunkprogrammen, einem Fernsehprogramm und 10% ARD-Anteil auf Sendung zu gehen. Kannte ich mich in der DDR auch nicht so gut aus, dass ich die qualifizierten Rundfunkleute da sofort bei der Hand gehabt hätte. Mir blieb also gar nichts anderes übrig, als unter dem Druck dieser Verhältnisse Leute aus dem Westen, die ich kannte, von denen ich wusste, die können das leisten und die kennen auch die ARD, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den Start zu nehmen. Das wäre anders nicht machbar gewesen. Ich habe dann von Anfang an gesagt, jeder Direktor aus dem Westen muss sich einen Stellvertreter aus dem Osten suchen, damit wenigstens in der Geschäftsleitung diese Ostkenntnis vorhanden war. In der Zwischenzeit haben wir das ja sehr viel weiterentwickelt. Aber das war eine schwierige Ausgangslage, die politisch auch nicht sehr klug war. Das räume ich ohne weiteres ein. Ich habe versucht, ein gewisses Gegengewicht zu setzen, indem ich gesagt habe, wir kommen hier nicht als Besatzungsrundfunk, sondern wir sind hier Gäste und hören auf das, was die Einheimischen wissen und sagen und wo sie ihre Probleme haben und versuchen, das stark zu integrieren und nicht einfach das Westmodell, die Westinhalte draufzusetzen. Das hat bis ins Programm hinein gewirkt. Da gab es heftige Diskussionen. Es gab sehr wohl das Lager, das sagte, es muss alles ausgemerzt werden, was vorher da war und was irgendwie noch an die DDR erinnern konnte. Ich habe das nicht so gesehen, sondern von Anfang an gesagt, wir machen neu, was neu sein muss, also auf dem Sektor Politik, Wirtschaft, Kultur, aber wir lassen bestimmte Dinge, die den Leuten lieb sind, die man lassen kann, vor allem auf dem Sektor der Unterhaltung. Mir hat nie eingeleuchtet, warum die Schlagersänger, die man früher dort gemocht hatte, jetzt unbedingt vom Sender verbannt werden mussten. Natürlich ist Unterhaltung auch politisch, das weiß ich auch. Aber ich denke, diese Mischung, die war richtig und hat dazu beigetragen, dass der neue Sender eben nicht als Besatzungsrundfunk empfunden wurde, sondern dass die Leute schon sehr bald den MDR als ihren Sender empfunden haben. Und das war die Möglichkeit, überhaupt einzusteigen, dann auch in diese Bewusstseinsbildung, die Sie ja zu Recht verlangen.
Das hat Ihnen ja auch gelegentlich ziemlich viel Häme und Spott und Kritik eingebracht, muss man ja ganz klar sagen. Herr Rosenbauer, Sie haben es ja anders gemacht. Also zunächst erst noch mal auf die Mitarbeiter, da würde ich ganz gerne noch mal zurückkommen. Auch bei Ihnen war es ja so, die Führungsmannschaft aus dem Westen ist Ihnen da auch eine Feindseligkeit entgegengeschlagen.
Also wir hatten ja das Vorbild in Leipzig, beziehungsweise in Dresden damals noch und haben erst im November angefangen, aber unter etwas anderen Vorzeichen. Man muss dazu übrigens als Einschub sagen, es gab noch einen anderen Sender, der Ost-West war, nämlich den SFB. Und bei uns war es ja so, dass die Vorarbeiten von Michael Albrecht, Christoph Singelstein und auch von Jörg Hildebrand geleistet worden waren und von vielen im Bereich Technik etc. Was wir nicht machen konnten, war zu sagen, weil wir einfach die Guten sind, während diese Besatzer da in Dresden, die kommen alle mit diesen abgehalfterten ARD-Leuten, wo sich der NDR freute, dass die eine oder andere Person ihm verloren ging. Jedenfalls, wer klatscht da? Das ist also, Scherz beiseite. Ich habe versucht, eine vernünftige Mischung hinzukriegen. Das heißt, Michael Albrecht
zwischen hat abgehalfterten und guten Leuten.
Genau, ich war abgehalftert und die Ostdeutschen waren die Guten. Das heißt, Michael Albrecht, der ja auch Kandidat war für die Intendanz, hat sich bereit erklärt, die Fernsehdirektion, die gleichzeitig die Produktionsdirektion war, zu übernehmen. Für den Hörfunk in dieser schwierigen, kurzen Aufbauphase habe ich Herrn Hirschfeld genommen, der zusammen mit Friedrich Wilhelm von Sell überhaupt den Sender gangfähig gemacht hatte. Und ansonsten haben wir sehr viele ostdeutsche Menschen gehabt, die auch in Führungspositionen waren. Und nach der ersten Phase, als ich wiedergewählt wurde, gab es, Lutz Marmor war inzwischen promoviert worden zum Norddeutschen Rundfunk, gab es im Grunde im Programmbereich nur noch Menschen mit ostdeutscher Biografie. Hannelore Stehr, Volker von der Heydt, auch in den Ebenen darunter. Das war ein bewusster Versuch zu sagen, okay, am Anfang müssen wir ein bisschen versuchen, in diese ARD reinzupassen, müssen auch Leute haben, die das System kennen, dann aber möglichst bald das in ostdeutsche Hände zu geben. Wenn alles anders gelaufen wäre, wäre auch die Intendanz schon früher in ostdeutsche Hände gekommen. Dann wäre ich nämlich zu Arte abgewandert. Aber das hat der Kollege Reiter dadurch verhindert, dass er den Ostdeutschen Rundfunk abschaffen wollte. Und da musste ich natürlich in Potsdam bleiben.
Wir haben eben in dieser ersten Runde gehört.
Das war dieses Berlin. Wir machen die Insellösung.
Wir haben in der ersten Runde gerade gehört, man hatte so ein bisschen den Eindruck, manchmal macht es doch so wie wir im Westen, da haben wir einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der funktioniert und wir können das direkt übernehmen, genauso überstülpen, wie es dort auch ist oder anpassen vielleicht auch. Am naheliegendsten ist das ja dann im Norddeutschen Rundfunk, müsste man vermuten, weil ja da eine große Anstalt war, wo ein viertes Land dazugekommen ist. War das so oder hat man den NDR dann auch verändert in dem Maße, dass man das Neuland auch beachtet hat?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Maßeinheiten dafür, wie sich eine Rundfunkanstalt verändert, eigentlich schwer aufzufinden sind. Wir haben jedenfalls mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten, die dort vorher gearbeitet haben, im großen Umfang zusammengearbeitet und wir haben ja sofort autonome Programmbestandteile in Form der Landesprogramme und eigener Hörfunkprogramme entwickelt, die sehr stark von den Kollegen natürlich geprägt worden sind, die aus dem Osten waren. Auch da musste man diesen Prozess durchlaufen, um Leute in die Leitungserfahrung zu bringen, die man braucht, wenn man eine Rundfunkanstalt im Westen führt. Diese Leitungsaufgaben waren andere als die, die in der Vergangenheit ausgeübt worden waren. Und das hat seine Anlaufzeit gebraucht. Aber inzwischen kann man sagen, nicht nur, weil eine Ostdeutsche inzwischen das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern führt, aber auch aus vielen anderen Gründen, dass sowohl aus dem Osten Kollegen nach Westen in die Hierarchie gekommen sind, als auch umgekehrt. Also ich glaube, das läuft in beide Richtungen. Sind wir östlicher geworden? Wir berichten viel mehr auch über Mecklenburg-Vorpommern und der NDR mit seinem erheblichen Beitrag zur ARD konnte für Mecklenburg-Vorpommern auch immer ein Forum in anderen Sendungen in der ARD bieten. Und ich glaube, von daher mit einem leistungsfähigen Background dieser Art ist das Land Mecklenburg-Vorpommern in den Bereichen, in denen es stark sein kann, auch in den Vordergrund gerückt. Das sind ja Bereiche, die nicht Industrie sind, sondern eher Tourismus, sodass allein das zur Verfügungstellung von Bildern aus dem Osten dort Veränderungen bewirkt hat. Nein, ich kann nicht wirklich materiell begründen, was bei uns insgesamt anders geworden wäre, außer das Bewusstsein, dass ein Land aus dem Osten dazugekommen ist und das aber gleichzeitig auch sehr stark das Zusammengehörigkeitsgefühl von Anfang an bestanden hat. Wenn Sie auf dem Bodden in der Nähe von Greifswald mit dem Segelboot waren, Und Sie hörten die Kommandos, das sind exakt dieselben, auch derselbe Akzent, wie der, der in Kiel gesprochen wird und in Lübeck. Und von daher hat dieses verbindende Merkmal eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Wir haben den meisten Mitarbeitern aus dem früheren Bereich Mecklenburg-Vorpommern eine Chance im NDR gegeben. Wir haben uns aber auch von Mitarbeitern getrennt, die eindeutig belastet waren. Und von daher gesehen, glaube ich, ist dies alles in einem ein gelungener Integrationsprozess und ja, auch etwas, was auf beiden Seiten als Fortschritt empfunden wird.
Herr Stolpe, der ORB war dann der Landessender, der eben auch dazu beitragen sollte, das Land Brandenburg als ein solches sozusagen zu etablieren, aus den vorherigen Bezirken ein Land zu machen. Hat das der ORB auch also ganz bewusst, haben Sie es ganz bewusst erlebt, dass Sie einen Beitrag dazu geleistet haben? War das eher zufällig oder war das wirklich eine Hilfe für Sie auch als Landesvater für ein Land sozusagen?
Also meine Überzeugung war, wir müssen sehr viel tun, damit die Menschen sich an Brandenburg erinnern. Denn in DDR-Zeiten konnte man fröhlich über Sachsen reden, über Thüringen, über Mecklenburg, manchmal sogar über Pommern, das war schon mal ein bisschen schwieriger, aber über Brandenburg nicht. Denn da hatte die Partei die Vorstellung, das ist irgendwo eine Wurzel von Preußen gewesen. Und wenn man über Brandenburg redet, redet man gleich über Preußen. Und wenn man über Preußen redet, hat man die Wessis schon gleich mit drin. Ja? Denn da, die Hauptmacht vom alten Preußen, die war, lag ja doch auch westlich von uns. Wobei Walter Ulbricht, der das vor allen Dingen dann propagiert hat, gar nicht begriffen hat, dass man in Rheinland und Westfalen eigentlich ganz anders über Preußen dachte, als er es befürchtet hat. Das habe ich auch erst 1990 lernen müssen. Also wir mussten die Menschen daran erinnern, dass sie in einem Land sind, das eher alt ist und das stolze Wurzeln hat und wo es lohnt zu leben. Das musste eingehämmert werden. Ich will nur eine kleine Geschichte erzählen. Ich war immer für ein bewusster Brandenburger, jedenfalls seitdem ich dort lebe. Und ich hatte mir auch besorgt das Wappen, den Roten Adler. Wir hatten ja immer den Vorteil, wir hatten West-Berlin in der Nähe. Also ich habe mir Aufkleber besorgt mit dem Roten Adler. Hab das an Freunde auch verteilt, ans Auto kleben, hab selber auch im Auto gehabt. Dann kommt ein guter, hochgebildeter Bekannter auf mich zu, zeigt auf den Aufkleber und sagt, wie kommen Sie eigentlich nach Tirol? Der wusste, dass Tirol den Roten Adler und hatte keinerlei Ahnung davon, dass das hier einmal unser Wappen, da lege ich großen Wert drauf. Der Rote Adler nicht aus Tirol stammt, sondern aus Brandenburg durch eine Heirat dorthin und die Tiroler das übernommen haben. Und da sagte ich mir, Mann, hier geht was verloren. Hier geht richtig was verloren, die Nachgeborenen wussten das nicht. Und ich war ganz glücklich, als wir ganz entscheidende Hilfe mit der Erinnerung an Brandenburg durch den Sender bekommen hatten. Ja, Antenne war ja schon ein kleines bisschen vor dem ORB und vor dem Fernsehen da. Und ich bin schwer angefeindet worden, dass ich das Lied von Gustav Büchsenschütz, steige hoch, du roter Adler, überall propagiert habe, auch selber gesungen habe. Aber nicht
jetzt wollen Sie das nicht singen, ne?
Keiner singt so schlecht
wie ich. Gerne zuhören.
Nein, ich war auch immer vom Gesang befreit, aber den roten Adler, den habe ich gesungen und der hat uns geholfen und der Sender hat es verbreitet. Ohne dem wäre es zu keinem Brandenburg gekommen. Deshalb mussten wir auch widerstehen dem ersten Angebot, das ganz schnell auf uns zukam, noch Ende 1990, sogar vorher, dass der SFB bereit war, uns zu über, wie sagt man da am besten, mit uns zusammenzuarbeiten.
Freundschaftsdienst anzudienen.
Da hatte ich einfach die Sorge, dann haben wir zwar die glückliche Situation, wir brauchen uns um nichts mehr zu kümmern, das machen die alle von Berlin aus, aber das, was ich erwartet habe von dem Sender, dass er mithilft, das Land zu stärken und den Menschen zu vermitteln, hier ist eure Heimat, ihr müsst ja nicht weglaufen, hier gehört ihr hin und hier machen wir was draus, das wäre verloren gewesen.
Und genau das ist das beim MDR auch so zu Ihrer Zufriedenheit eingetreten, weil Sie sind ja auch jemand, der die Geschichte sehr vertritt und es wichtig findet und den Menschen dort in drei Ländern, aber mit einem Sender jetzt also so eine regionale Identität zu bringen, ist ja vielleicht nicht ganz so einfach.
Also die Aufgabe, die Nachbar, wir haben uns immer mit Nachbarn geredet, die Aufgabe, die Herr Stolpe hatte, war sehr viel schwieriger, weil Brandenburg eben durch die Abdeckung von Preußen, es war das Kernland, aber niemand wusste mehr da. Und ich finde, eine der wirklich entscheidenden Dinge ist, dass Sie den Roten Adler wiedererweckt haben. Wir sind inzwischen, ich bin vor ein paar Tagen durch Brandenburg mit meiner Frau gefahren. Mitten in Brandenburg fing die an, das Lied vom Roten Adler zu singen. In Erinnerung an Sie. Dass der Ender das. Ja, ja, genau wörtlich gemeint in Erinnerung.
Ich glaube, wir singen das heute alle noch zusammen.
Jawohl, ich fand das toll. Jetzt Scherz beiseite. Die sächsische Situation ist völlig anders. Die sächsische Bevölkerung lebt mit ihrer Geschichte. Und zwar in einer Weise, wie ich es in wenigen westdeutschen Ländern antreffe, vielleicht in Bayern. Das hängt auch damit zusammen, dass Sachsen zusammen mit Bayern die ältesten die Regionen mit der längsten staatlichen Verfassung in Deutschland sind. Seitdem Preußen weggefallen ist, ist diese ganze Zusammenfassung der anderen Länder unter der preußischen Herrschaft entfallen. Und richtigerweise gesehen ist nicht Sachsen ein neues Bundesland, sondern im Westen die Bindestrichländer, die alle neu zusammengefügt worden sind, aber zum großen Teil keine gemeinsame Identität haben. Und es ist diese Identitätsfrage, die mir aufgefallen ist, bei meinem ersten Rundreisen, die ein Wahlkampf war. Ich bin immer wieder angesprochen worden auf die Geschichte. Und ich habe die Geschichte revitalisiert, wenn Sie so wollen. Und zu meiner großen Überraschung war die 40-jährige Sozialisierung der Bevölkerung nicht stark genug, um diese historische Identität zu zerstören. Das war ganz eindeutig. Den größten Beifall habe ich bekommen bei meiner ersten Vorstellung als Kandidat, als ich sagte, wenn wir die Wahl gewonnen haben und der Freistaat Sachsen ist wieder da, dann heißt das wieder Freistaat Sachsen. Da gab es einen Jubel. Der Freistaat Sachsen ist nämlich keine Erfindung der Roten, sondern es ist eine Erfindung 1919. Da nannte er sich bereits Freistaat Sachsen. Im Übrigen nannte sich das Parlament damals auch Volkskammer. Das sind beides keine Begriffe, die erst aus der DDR-Zeit stammen, sondern viel früher. Und diese Geschichte war das Fundament, auf dem man von den Menschen auch enorme Umstellungsleistungen verlangen konnte. Man konnte in Bezug auf die Geschichte sagen, Kinders, was die eure Vorfahren geschafft haben, das kriegt ihr auch hin. Ihr wart die Wiege der Industrialisierung in Deutschland. Ihr wart mal das reichste Land, Bruttoinlandprodukt pro Kopf in Deutschland. Das ist euch durch die Teilung verloren gegangen. Und vieles ist mit verloren gegangen. Aber das kriegt man wieder hin. Ich will nur ein Beispiel geben. Als Audi 100 Jahre alt wurde, ist die Bundeskanzlerin nach Ingolstadt gefahren. Audi ist in Zwickau gegründet worden. Und sie hätte eigentlich nach Zwickau fahren müssen. Und ich habe den Menschen erzählt, welche Werke im Westdeutschland alle nicht in Westdeutschland wären, wenn Deutschland nicht geteilt worden wäre. Auf diese Weise hat man Mut machen können. Und das hat der Sender natürlich voll unterstützt. Soweit er für Sachsen speziell, aber auch allgemein gesendet hat. Insofern war das keineswegs in erster Linie eine Demokratieerziehung oder eine Identitätserziehung. Die Identität war da. Sie war auch in Thüringen da. Schwieriger war es in Sachsen-Anhalt, weil Sachsen-Anhalt im Grunde eine Zusammenführung war nach dem Wiener Kongress. Vor dem Wiener Kongress war Wittenberg halt sächsisch. Und nach dem Wiener Kongress nicht mehr. Da sind die deshalb ja auch der Streit zwischen Halle und Magdeburg über die Frage, wo die Hauptstadt hin soll. Das war in Sachsen aus offensichtlichen Gründen ebenso klar wie im Übrigen in Thüringen. Da war es Erfurt. Und diese Basis, auf der wir aufbauen konnten, Bernhard Vogel in Thüringen, ich in Sachsen, schwieriger, wie gesagt, in Sachsen-Anhalt, war eine ganz entscheidende Voraussetzung von Anfang an, dass wir auch zu dritt sein wollen. Ich habe damals die beiden Kollegen angerufen, im November 1990, ich glaube 4 oder 5 Wochen nach meiner Wahl als Ministerpräsident, noch nicht einmal, und habe ihnen gesagt, wir sind groß genug, wir können einen eigenen Sender machen, ihr seid es nicht, lasst uns zu dritt machen. Und ich habe mich erinnert an den Mitteldeutschen Rundfunk, weil ich als Bub bereits den Mitteldeutschen Rundfunk mit Hilfe von Kopfhörern und einem Detektor in Skoba bei Halle hören konnte. Also das war ein Stück auch Erinnerung, eigene Erinnerung. Diese Identitätsbildung ist möglich, wenn Ansätze für diese Identitätsbildung vorhanden sind. Und hier waren sie in starkem Maße vorhanden und deshalb ist es auch gut gelaufen.
Herr Kammann, es ging jetzt nicht nur um Identitätsbildung, sondern auch um den demokratischen Prozess. Es ging darum, also tatsächlich einen anderen Journalismus zu etablieren in diesen neuen Bundesländern. Wie unterschiedlich ist das gelungen in den einzelnen Anstalten nach Ihrer damals auch kritischen Begleitung?
Also ich glaube, man muss es wirklich aus dem Rückblick der 20 Jahre jetzt sehen. Und ich denke, da ist es in allem gut gelungen, mit allen unterschiedlichen Ausprägungen, die es ja auch in den westlichen Anstalten gibt. Auch da gibt es ja verschiedene Tendenzen, verschiedene Schwerpunkte. Also ich glaube, das ist auch mit den regionalen Unterschiedlichkeiten, die es dann gegeben hat und die es auch weiter gibt, zu einem Gesamtbild gekommen, wobei man ja auch nie vergessen darf, es sind ja diese Sender nicht alleine sozusagen vor dem Publikum. Es gibt das ZDF, es gibt andere dritte Programme. Wir waren ja schon in einer Situation eher der kleinen Fülle, in dem vieles nebeneinander existierte. Man darf die Radioprogramme nicht vergessen, die ja auch zum Teil national sind, die zum Teil regional sind. Es ist ja eine relativ vielfältige Mischung, die sich ja durch die heutigen Möglichkeiten noch mal wesentlich erweitert hat. Also insofern darf man auch wiederum nicht zu viel erwarten. Identitätsbildung, ja, die hat auch damit zu tun. Ich komme ja selber aus einem Bindestrichland, Nordrhein-Westfalen, das für mich immer ein WDR Land gewesen ist, obwohl der WDR ja auch erst relativ spät gegründet wurde. Früher war es ja mit Hamburg zusammen. Aber das war aus dem Grunde damals ja eine Neugründung, weil man wollte, dass dieses relativ große Land sich dann doch eher in einem Verbund wiederfindet, was die Medien betrifft. Also was funktioniert sicherlich in Maßen. Im Südwesten kann man sehen, es hat auch viele natürlich Strittigkeiten in sich, aber das ist sicherlich richtig. Und wie man sieht, die Programmausrichtungen waren natürlich auch, finde ich, heute aus gutem Grund verschieden. Also Herr Rosenbauer ist in einem auch städtisch geprägten Raum. Brandenburg ist ja auf Berlin bezogen und umgekehrt. Das hat ja auch Reibung gegeben, aber trotz alledem in dem Sinne urbaner. Das Programm des Mitteldeutschen Rundfunks ist ja nun oft gescholten worden, das kenne ich nun zu gut, also Spiegel, Stern, Sie kennen das alle. Ich habe es zum Teil auch so empfunden, das war Herrenreitertum auf intellektueller Art. Wenn man das so abtat, es ist für mich so ein bisschen das der Effekt des Ampelmännchens. Wenn man die Piktogramme von Otto Eicher von München kennt, dann weiß man, was das Ampelmännchen eigentlich eine Qualität hat, grafisch. Aber dass es dann trotzdem auf vielen Ampeln hier, auch hier am Theodor-Heuss-Platz erscheint, ist wahrscheinlich nicht falsch, wenn man sagt, ich gebe Menschen das Gefühl, mit ihrer Vergangenheit haben sie auch irgendetwas zu bewahren. Also Goldene Henne und Kesselbunt ist das gerade ja für viele Kritiker als das Abbild eines schrecklichen, scheußlichen Programms. Es ist vielleicht auch so, wir haben eben Kuhlenkampf gelernt damals im Westen und fanden das gut. Also da bin ich heute sehr viel weniger erzieherisch, dass ich sage, man muss unbedingt ein Muster überstülpen. Ich glaube, das stimmt nicht. Der WDR hat vor 4 Jahren mal eine Heimatstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war eigentlich ganz schlicht und einfach. Heimat ist das, was einem als Erinnerungsgemeinschaft nahe ist und was an Menschen und an Kulturereignissen nahe ist. Und die können sehr unterschiedlich sein. Und da darf man einfach, finde ich, nicht hochmütig und überheblich sein. Das ist ja an anderen Stellen, sehen Sie es auch, 4. Programm HR4 beispielsweise, WDR4, fällt in der Kritik natürlich total durch. Das sind die Schlager- und Operettenprogramme. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass die Menschen, die sich darin jetzt sozusagen ihr Lebensgefühl geben, eigentlich abzuschreiben werden, dass ich die erziehen müsste und sage, die müsste jetzt alle Beuys-Anhänger werden. Nein, also da glaube ich, war der Weg nicht falsch. Und es zeigt ja auch, dass sich das heute auflöst, in dem Moment, wo auch durch die Mischung, es gibt ja inzwischen ja auch viel West-Ost-Bewegung, darf man nicht vergessen, neue Bedürfnisse entstehen, andere Geschmackswelten sich miteinander vermengen. Und ich glaube, das ist eine sehr mutige Sache gewesen. Herr Reiter, würde ich auch nachdenklich sagen, wir waren auch keine Freunde von dieser Programmausrichtung.
Das wollte ich jetzt auch noch mal hören, aber das haben Sie nämlich oft geschrieben.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gab ja auch viele Programme, das wird eigentlich völlig übersehen und wird vergessen, die sehr früh auch schon beispielsweise Grimme-preiswürdig waren. Da gibt es eine ganze Menge. Hörspielpreis der Kriegsblinden hat viele Autoren, in den ersten waren es 5 Stück, gleich nach der Wende eigentlich, erkannt, was für ein Potenzial da war. Also unter der leichten Schuld Schuldzuweisung, guck mal, die da, das sind die wie früher diese Ossis mit den, wie hieß das, Schimmeljeans, die kamen ja nach der Wende, ne? Weil es nichts anderes gab. Diesen Hochmut habe ich eigentlich immer mehr, ich will jetzt nicht sagen hassen gelernt, aber ich sehe, was da auch für eine große negative Kraft drinsteckte und bin eigentlich froh, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und wer es nicht sehen wollte, ist jetzt fast wie ein altes Argument von CDU-Leuten, der musste es auch nicht sehen, der konnte zum NDR schalten oder sonst wohin. Also ich ich glaube, es hat in Maßen funktioniert. Sonst wäre wahrscheinlich wirklich der Eindruck entstanden, Sie kommen jetzt nicht nur mit der Struktur, die war übergestülpt, was wir eben hörten. Klar war das kurz Entscheidung, reine politische Entscheidung, völlig klar. Da wurde etwas sozusagen übergestülpt. Aber wir finden doch von dem vieles wieder, was unsere Lebenspraxis ist. Und die ist in vielem sehr viel bescheidener. Und ich kenne inzwischen auch viele Intellektuelle, die sagen, es war verträglich und es hat dazu geholfen, einen sozialen Frieden über die kleinen und größeren kulturellen Muster, die man hatte, mitzubefördern. Insofern, das darf man ganz und gar nicht vergessen, aber es ist ein Aspekt, der in der Regel ausgeblendet wird.
Also da ist es ein ganz großer Unterschied beim, ja, haben wir es eben gerade noch mal gehört, MDR und NDR. Herr Pflug, das ist ja irgendwie nicht so schön für die Mecklenburger und Vorpommern, denen haben Sie das Sandmännchen erst wegnehmen wollen und dann auch noch DT64 gekillt und so. Bei Herrn Reiter durften die alles behalten. Sagen Sie mal die Vor- und Nachteile.
Gut, das mit dem Sandmännchen war nicht so besonders geschickt, das muss man einfach sagen. Natürlich war auch das Sandmännchen in gewisser Weise Politik infiltriert, aber das war kein Grund, es wegzunehmen. Das haben wir ja auch sehr schnell wieder gelassen. Ich meine, lernfähig ist man ja dann irgendwie auch. Also nach, glaube ich, 4 oder 6 Wochen war das wieder drauf und es ist, glaube ich, immer noch drauf und es hat jedenfalls niemandem geschadet und viele erfreut und von daher ist das ja okay. DT64, wir haben damals im NDR gegen viele Widerstände ein neues, junges Programm aufgelegt, Enjoy Radio, und das haben wir dann sozusagen auch auf Mecklenburg-Vorpommern übrigens von Anfang an mit erheblichem Erfolg erstreckt. Es gab bei DT64 eine relativ kurze Zeit, eine Protestbewegung, die sich dann sehr schnell gegeben hat. Also ob man das hätte auch belassen können, was man dann ja auch zusammen mit anderen Landesrundfunkanstalten im Osten hätte tun müssen, das weiß ich nicht. Es kann sein. Man muss nicht an einer solchen Stelle alles abbrechen. Und wenn am Ende dann nur das Männchen auf der Ampel oder der Rechtsabbiegepfeil übrig bleibt, hat man auch wahrscheinlich Fehler gemacht. Denn es musste mehr geben, was erhaltenswert war. Im Medienbereich selbst muss man sagen, es gab kein Anknüpfen an eine freiheitliche Tradition. Und das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit. Es war ja nicht nur die DDR, es war auch davor keine freiheitliche Tradition im deutschen Rundfunkwesen. Und davor war es unpolitisch. Der freie öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Geschenk der Engländer, um es schlichtweg zu sagen. Und wir haben uns bemüht, diesem Vorbild zu entsprechen. Das ist mehr oder weniger gut gelungen. Aber es war dann sinnvoll, dieses öffentlich-rechtliche Modell auch zu übertragen. Und da konnte es keine Kompromisse geben mit dem Staatsrundfunk und mit denen, die an tragender Stelle Staatsrundfunk gemacht haben. Und das sage ich nochmal ganz klar, das war die Aufgabe, freien Rundfunk zu schaffen. Und das ist uns mehr oder weniger gut gelungen. Und von daher gesehen ist das auch eine Geschichte, die eine gute Geschichte ist.
Herr Reiter, noch einmal auf das Programm zurückzukommen. Sie sind den Menschen in gewissermaßen ja auch entgegengekommen. Sie haben gesagt, Sie wollten ihnen auch Vertrautes lassen. Aber man musste den Menschen ja auch gewissermaßen Schmerzen zufügen, wenn man sie mit ihrer Vergangenheit konfrontierte gelegentlich. Haben Sie das auch gemacht im Programm? Gab es Projekte bei Ihnen im Programm zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte? Und
das war immer eine Gratwanderung. Selbstverständlich, wir sind ja angetreten, um eine demokratische Gesellschaft, einen demokratischen Rundfunk dort zu etablieren. Da können Sie nicht die Augen verschließen vor dem, was es vorher gegeben hat und was nicht in Ordnung war. Es war eine Frage des Augenmaßes. Das, was Herr Kammann beschrieben hatte, was eben zur Identitätsfindung und zum Selbstbewusstsein der Leute beigetragen hat, dem habe ich einen relativ hohen Stellenwert beigemessen, weil ich wirklich das Empfinden hatte, die Leute haben es schwer genug in der Situation gehabt. Alles, was bisher gegolten hat, hat nicht mehr gegolten. Alles wurde vom Tisch gewischt. Dass man da die Dinge, die man lassen kann, und wenn es also die Musik aus dem Arzgebirg ist, dass man das lässt und auch pflegt und den Leuten das Gefühl gibt, sie gehören hierhin und man behandelt das gut, was sie an guten Traditionen haben, das hat einen hohen Stellenwert gehabt. Das andere haben wir auch gemacht. Natürlich wird das unterschiedlich bewertet. Die einen fanden es zu viel, die anderen fanden es zu wenig. Aber ich denke, wir haben eine ganz vernünftige Mischung hingekriegt. Wir haben sofort eine Reihe die Geschichte Mitteldeutschlands eingeführt. Wir haben die Themen aus der DDR aufgegriffen. Zum Teil haben wir die Diskussion speziell über die Stasi-Mitarbeit schmerzhaft, ich denke, für die ganze Gesellschaft geführt, weil wir es am eigenen Leib erlebt haben. Ich hatte das vorher unterschätzt, das Problem. Und dann, als es nochmal hochkam, also die ganzen IM-Geschichten, dann haben wir das wirklich aber in aller Offenheit und vor aller Augen durchexerziert und es war ein sehr schmerzhafter Prozess. Also ich denke, summa summarum, wir haben beides gemacht.
Herr Rosenbauer, wie ist das denn bei Ihnen gewesen im ORB? Ein bisschen andere Voraussetzungen, aber also auch ein großes Interesse an Aufklärung der Menschen über die DDR-Geschichte oder beziehungsweise an einer Verhinderung der Verklärung. Das ist ja gelegentlich auch passiert.
Also ich bin ja erstaunt, wie altersmilde Kammern geworden ist. Aber das ist ja, passiert den Menschen so. Ich will mal sagen, Reiter hat den Kessel Buntes gemacht und wir haben Chronik der Wende gemacht. Das heißt, ich finde nicht, dass die Selbstvergewisserung eines ehemaligen DDR-Bürgers der Kessel Buntes ausschlaggebend ist. Trotzdem hat der MDR etwas gemacht, wovon wir profitiert haben, denn die Leute auch in Brandenburg haben ja MDR empfangen können. Das heißt, sie haben sich die Sendungen, bei denen sie sich unter ihrem Niveau amüsieren wollten, im MDR angeguckt. Und
das ist das, was wir so geschätzt haben. Ja. Aus dem Westen, die dann Urteile über unsere Leute gegeben haben.
Nein, also ich denke, Sie haben mich vermisst in der Intendantenrunde. Nein, der MDR hat ja ganz bewusst auf diesen Nostalgiefaktor gesetzt und das bedient und wir haben es zum Teil auch übernommen. Es war aber auch, Herr Reiter, der durchaus legitime Versuch zu sagen, wir sind der eigentliche Ostsender. Denn die Goldene Henne ist ja in Berlin immer verliehen worden und nicht in Leipzig. Also das war ja durchaus der Versuch der Landnahme im medialen Bereich. Das hat Lojewski, glaube ich, ab und zu mal geschmerzt, aber er hat die Schmerzen unterdrückt wegen des Finanzausgleichs.
Ja, vor allem die Zuschauer waren bei uns, das hat ja ihm geschmerzt.
Ja, aber um auf die Frage mit der Aufklärung zurückzukommen, wir hatten gar keine andere Chance in einem Gebiet, in dem wir immer Berlin mitdenken mussten als Publikum, wo ja auch die größte Zahl unserer Mitarbeiter stammte ja aus Ost-Berlin und nicht etwa aus Brandenburg. Wir haben immer das Berliner Publikum mitgedacht und haben gesagt, wir können uns auch finanziell die Unterhaltungsstrecken, die Herr Reiter sich leisten konnte, nicht leisten. Also machen wir Dokumentationen, machen damals zusammen mit dem ZDF anspruchsvolle Fernsehspiele und setzen auf diese Linie. Und wir waren auch, wie das in der ARD üblich ist, wir waren ein bisschen linker als der MDR. Das war nicht schwer, aber wir haben das bewusst eingesetzt.
Herr Kammann möchte jetzt auf die altersweise Art, wie er jetzt kann,
vielleicht noch weiser oder milder zu werden. Nein, man muss sehen, Herr Rosenbauer, es ist ja nicht ein System von Ausschließlichkeiten, das wollte ich damit sagen. Es gibt vieles nebeneinander. Man darf auch eines nicht vergessen, es gab ja einen großen Import von tollen Schauspielern, Regisseuren beispielsweise im Fernsehspiel in die ganz normale westliche alte Fernsehwelt. Wenn ich denke, das Fernsehspiel wäre heute nur halb so reich, wenn wir nicht Damen wie Dagmar Manzel, Hilmar Tate gehabt hätten, wenn Andreas Kleinert, Andreas Riesen, die ganz großen, Aljrun Götte heute von den Neuen, da ist sehr viel auf einmal gewandert und in Bewegung gekommen und das ist ja auch da gewesen. Man darf das bitte nicht so ausschließlich mit geschlossenen Gefäßen diskutieren. Da ist sozusagen, insofern, das ist das Tolle an dieser neuen Bewegung, die man damals vielleicht ahnen konnte oder wenn man 4. November noch mal zitiert, erhoffen konnte, dass das ein solcher Austausch werden würde. Kohlhaase, was für ein toller Regisseur jetzt auf dem Boulevard der Stars in Berlin zu sehen mit einem Stern. Das sind die, und da gab es ja auch Aufarbeitung, wenn man so will. Mir ist das Wort immer ein bisschen zu steil. Nehmen Sie so einen Film wie Nikolaikirche oder Die Mauer oder Weißensee. Das ist ja auch alles da. Aber ich glaube, sowas braucht auch, das ist hier wieder die Alters- Weisheit, braucht Zeit, es muss sich entwickeln können, es muss was reif sein. Zwischendurch gab es immer diese Ausschläge wie die Ostshows, schrecklich. Das waren diese Nostalgie, das war so Mitte der 90er Jahre. Die hatten aber auch ARD, ZDF, RTL, RTL 2. Das war dann nicht nur eine Sache hier der regionalen Sender. Nein, auf einmal wurde das entdeckt als exotisches fürs alte Westfernsehen, mal das mal die 50er Jahre, das war, glaube ich, so um 1987, 89, war das auf einmal der große Schrei. Da gibt es einfach auch Moden und Wellen, die kann man hinterher schnell beerdigen. Aber für mich geht es so um die Gesamtsumme. Und da, denke ich, ist die Identitätsfindung im Ganzen eher positiv gelaufen, auch für diesen gesamten Bereich mit den in sich unterschiedlichen Strömungen, Mentalitäten und den Befindlichkeiten. Das ist ja ein Wort, das wirklich ich aus dem Osten gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das war früher bei uns im Westen, waren es die Ängste, die so auf einmal schwaberten. Und da waren es die Befindlichkeiten. Ich glaube, sowas ist ein weicher Faktor, den man nicht in allen Einzelteilen genau definieren kann. Aber in der Summe gibt es so etwas. Und ich glaube, darauf haben diese 2,5 neuen Anstalten in der Regel sehr feinfühlig reagiert. Sie waren ein bisschen so wie das Publikum. Wenn ich im MDR-Sendegebiet damals gereist bin, wusste ich genau, wo man ästhetisch war. Und das ist so. Und Mecklenburg-Vorpommern sah wiederum anders aus und Berlin-Brandenburg auch. Und ich glaube, das spiegelt sich in gewisser Maße in diesen Sendern. Es gibt, glaube ich, da so einen Effekt der gegenseitigen Annäherung, ohne dass man es vielleicht will und ohne dass es einem ganz klar bewusst wird. Und darum sage ich nochmal, Herr Ratter, da haben Sie wirklich meine Hochachtung. Das ist, glaube ich, verdammt schwer gewesen, sich gegen solch eine geballte Kritik, die sagt, das ist das letzte Igitt, durchzusetzen und sagen, ich erkenne an, dass es ein bestimmtes Bedürfnis gibt, das nicht verwerflich ist, sondern das einfach zu den Menschen gehört, die ansonsten ja vollkommen neu lernen mussten, ihr Leben zu sortieren und auch sozusagen sich ästhetisch in anderen Formen, in Geschmackswelten zurechtzufinden. Also ich glaube, das kann man, muss ich jetzt sagen, klingt jetzt auch vielleicht schrecklich.
Man muss sich in Geschmackswelten zurechtfinden, da würde ich gerne noch mal reingehen, weil warum müssen sich ostdeutsche Zuschauer in Geschmackswelten hineinfinden? Vielleicht haben sie eigene?
Ja, beispielsweise, sagen wir, das sozusagen das Obersystem ARD oder ZDF sind ja sehr stark westlich geprägt gewesen in allem. Als unsere Kulturdezernentin in Frankfurt, da war ich damals in Frankfurt, so zu solchen Dingen befragt wurde, sagte sie, meine Welt ist Mailand und Lyon. Das andere war für sie sozusagen grau und schrecklich geschnittene Kleider. Und das spiegelt sich auch im Programm wieder. Und insofern müssen andere sich dann zurechtfinden. Sie waren die 17%. Der 17%-Anteil und nicht der andere. Darum hat sich eben natürlich Mühlfenzel leicht durchsetzen können hinterher. Er ist als derjenige gekommen, der etwas exekutiert hat. Aber zum Glück ist das Ergebnis anders als gewollt.
Okay. An beide Ministerpräsidenten nochmal. Sie haben beide wenig Zeit zum Fernsehschauen gehabt. Haben Sie mir beide gesagt?
Aber ich habe genug Familienangehörige, die mir das
die Ihnen alles zugetragen haben dann, ja? Aber das ist ja schon noch mal wichtig, wie Sie jetzt also in dieser Runde natürlich auch einschätzen, diesen Prozess. Also die Identifikation, das haben wir, glaube ich, abgehandelt. Da sind Sie beide sehr zufrieden mit den Sendern. Aber jetzt vielleicht noch mal auf den demokratischen Prozess geschaut. Also haben die Sender...
Ein Nachtrag zur Identifikation, ja.
Okay.
Ja, und zwar nicht im Blick auf Brandenburg, sondern ich möchte bei allen drei Anstalten sagen, sie haben enorm was geleistet im Blick auf das Zusammenwachsen Ost-West. Das geht ein bisschen unter bei dem, was wir hier bisher besprechen. Und sie haben im Grunde, wahrscheinlich ohne es wissenschaftlich auszuwerten, einfach zur Kenntnis genommen, dass wir die Gefahr haben, gerade im Osten, eine unterschiedliche Erinnerungskultur. Ja, da muss man nämlich sehr aufpassen, das ist die offizielle Einschätzung von DDR mit einer leichten Tendenz zum Schwarzmalerei und dann das, was zu Hause erzählt worden ist. Ich habe teilgenommen an einer Konferenz der Bildungspolitiker und der Einrichtung für politische Bildung. Ich glaube, Herr Krüger ist auch mit dabei gewesen, wo das als eine richtige Gefahr gesehen worden ist und wo ich feststellen kann, dass die Sender dies in ihrer sachlichen Darstellung überwinden. Das heißt, Sie beim NDR, beim MDR, aber auch beim ORB helfen mit, durchaus zu akzeptieren, was Sinnvolles geleistet worden ist, vielfach von Einzelnen in den Jahren vor 1990, sagen aber auch, was wir auf Gottes Willen nicht wiederhaben wollen und dürfen und bringen gleichzeitig auch nahe den Zuschauerinnen und Zuschauern, was wir noch zu wenig, wir im Osten noch zu wenig über den Werdegang und die Bildung von Meinungen im Westen wissen. Sie haben, ich muss Sie gelegentlich auch kontrollieren, Ihren Sender, Ihren ehemaligen, im NDR machen Sie das gut mit dem Mecklenburg-Programm, nach meinem Eindruck. Und wir haben ja noch die zusätzliche spannende Aufgabe in Brandenburg, dass wir diese Region Berlin-Brandenburg, heißt die Pauschale, ist ja ein dreigegliedertes Gebiet mindestens. Da ist das westliche Berlin, da ist Brandenburg und das östliche Berlin. Und das ist sehr gut zusammengewachsen inzwischen zwischen Brandenburg und West-Berlin. Manchmal habe ich einfach die Sorge, dass man vergisst, dass es auch noch Ost-Berlin gibt. Und dass man darauf achtet, dass die dann nicht nur mit sich selber beschäftigt sind und in Erinnerungen schwelgen. Wir haben das in Brandenburg, glaube ich, weiterhin schon überwunden.
Herr Weiß hatte vorhin gesagt, dass die ARD-Anstalten durchaus einen großen Beitrag zum Einigungsprozess dazu beigetragen haben, also die Medien insgesamt. Also dann können wir das auch hier für die ARD-Anstalten vereinnahmen. Herr Biedenkopf, das haben Sie auch so erlebt oder haben Sie mehr den MDR als sozusagen Hongkong innerhalb der ARD erlebt?
Also wir können das ja jetzt noch sehr lange fortsetzen. Aber wenn ich jetzt mal von heute ausgehe, dann haben wir eine völlig andere Situation. Diese andere Situation ist die Revolution im Fernsehbereich insgesamt. Heute kann jeder Ostdeutsche und jeder Westdeutsche jedes dritte Programm sehen und viele andere Programme auch. Zum Teil sind 2, 3 Programmschienen da. Jetzt noch einen Sender für sich als jemanden zu sehen, der einen besonderen Auftrag aus der Wiedervereinigung hat, ist nicht mehr realistisch.
Ja, heute sicher nicht. Heute
ja, aber wir reden doch über heute.
Ja, wir reden eigentlich.
Ich kann über die Anfangszeit reden, aber ich rede gerne auch über die Dinge, wie sie sich weiterentwickelt haben. Die Anfangszeit ist so, wie wir sie jetzt alle beschrieben haben. Sie ist ganz unterschiedlich. Ich kann Herrn Kammer nur recht geben. Die Sender haben selbstverständlich ihre regionalen Besonderheiten aufgegriffen. Sie haben die unterschiedlichen Geschichten aufgegriffen. Der MDR hat diese 3 Fensterprogramme, wo sich jeweils immer wieder die einzelnen Regionen darstellen. Wir haben ein Programm gehabt, was den Leuten ganz offenbar gefällt, denn die Einschaltquoten sind ziemlich hoch und die haben ja auch irgendwas damit zu tun, ob der Sender leistungsfähig ist oder nicht. Nicht nur, ich würde mal sagen, an den Sender herangetragene Erwartungen, insbesondere was Identität und demokratische Erziehung angeht. Wir vergessen aber in diesem Prozess einen zunehmenden Ost-West-Austausch und eine zunehmende Erkenntnis, dass es nicht nur ein Ost- und Westdeutschland, sondern auch ein Nord- und Süddeutschland gibt. Und dass es in diesem Nord- und Süddeutschland ähnliche starke Unterschiede gibt wie zwischen Ost und West. Wenn Sie das Ruhrgebiet zum Beispiel nehmen, da leben 6 Millionen Menschen. Das Ruhrgebiet hat eine völlig andere Industriekultur als zum Beispiel der Freistaat Sachsen oder Baden-Württemberg oder Bayern. Diese Vielfalt in Deutschland, in ganz Deutschland, ist die wichtigste Voraussetzung für die deutsche Integration. Weil wir voneinander lernen, dadurch, dass die Grenzen offen sind. Wir haben einen Zustrom von Studenten, inzwischen von West nach Ost, weil man sich in Westdeutschland lange Zeit nicht entscheiden konnte, das 8-jährige Abitur anzuführen und dann plötzlich gemerkt hat, dass die Demografie das gebietet, sodass die westdeutschen Universitäten überlaufen sind, während das in Ostdeutschland nicht das Problem ist. Die kommen überall hin, die kommen nach Rostock, die kommen nach Greifswald, die kommen nach Dresden, die kommen nach Berlin. Ein Zustrom von jungen Menschen, der außerordentlich ermutigend ist, da finden die eigentlichen Integrationsprozesse statt. Dass die Rundfunk- und Fernsehanstalten das begleiten, halte ich eigentlich für selbstverständlich. Also nicht für eine Sache, über die ich jetzt lange theoretisch nachdenken muss. Es ist auch selbstverständlich. Sie können ja nicht an der Wirklichkeit vorbeigehen. Und diese Wirklichkeit, die finde ich so ermutigend, dass die Brücken, die Spaltungen, die unterschiedlichen Sozialisierungsprozesse in der nächsten Generation abgebaut werden. Das ist sehr schwer für die, die 40 Jahre DDR-Sozialisierung erlebt haben. Aber schon nicht mehr so schwer, die nur 20 oder 10 Jahre erlebt haben und überhaupt kein Problem mehr, die mit 10 oder 12 Jahren in die Wiedervereinigung gekommen sind. Die jungen Leute sind neugierig. Dann haben sie das Internet. Das Internet hat eine unglaubliche Kommunikation und Integrationswirkung. Alle diese Dinge zusammengenommen muss man, wenn man medial diskutiert, einbeziehen. Und da bin ich außerordentlich positiv gestimmt.
Herr Rosenbauer.
Ich würde es gerne verlängern ins Heute hinein, weil die Aufgabe, Identität zu stiften, hat sich nicht erledigt. Denn was zum Beispiel in Brandenburg ganz typisch ist, es gibt keine überregionale Zeitung. So wie in Nordrhein-Westfalen, übrigens auch ein Problem des Westdeutschen Rundfunks immer gewesen, Herr Grätz, dass es keine Zeitung gibt, die ganz NRW abdeckt. Das heißt, der RBB, früher ORB, hatte die Aufgabe, auch die unterschiedlichen Regionen des Landes miteinander zu verbinden und denen Identität zu geben. Das heißt, in diesem großen Europa wollen alle ein Heimatgefühl und das stellt sich im Moment her über Landesrundfunkanstalten. Deswegen ist auch Regionalisierung so wahnsinnig wichtig, wenn auch teuer. Das heißt, ich muss diese kleinen Bereiche versorgen, bedienen, ihnen die Möglichkeit geben, sich wiederzufinden, weil sonst nutzt das ganze Zusammenwachsen nicht. Ich will ein kleines Beispiel nur erzählen aus den früheren Zeiten, als wir in der ARD ab und zu unsere Probleme hatten. Der ORB hatte produziert eine Verfilmung des Ladens von Strittmatter, ein Zweiteiler. Den wollten wir gerne im Hauptabendprogramm der ARD unterbringen. Herr Reiter wird sich erinnern, was passierte. Der Programmdirektor Deutsches Fernsehen sagte, Strittmatter? Wer kennt denn Strittmatter? Also eine große Diskussion in der ARD, in der Intendantenrunde, die kannten zum Teil Strittmatter, weil wir gebildeter sind als die Programmdirektoren. Und dann passierte Folgendes. Dr. Günther Struve war einsichtig, weil auch aus den Gremien Beschwerden kamen und sagte, gut, 21 Uhr und vorher senden wir die Reihe über die Waffen-SS. Es war dann ein Einschalterfolg.
Herr Plug, da würde ich gerne Sie fragen. Also das Thema ARD ist ja auch immer wieder ein spannendes Thema für die Landesrundfunkanstalten. Häufig kam diese Beschwerde, die jetzt Herr Rosenbauer gerade anführt, auch von anderen Landesrundfunkanstalten, dass sie nicht genug in der ARD möglicherweise Ostthemen platzieren konnten. Haben Sie das auch so erlebt?
Ach, wissen Sie, das ist natürlich ein Konkurrenzprozess. Es gibt immer wieder Angebote von kleineren Sendern, die dann Partner brauchen bei der Finanzierung und Partner finden müssen. Und es gibt ein Gerangel um Sendeplätze und Konzepte. Ich will mich nicht über heute äußern, aber das war früher jedenfalls so. Und nach meiner Einschätzung wird das auch bleiben. Die Konkurrenz um Sendeplätze, Finanzierungskonzepte, um Ideen. Aber das ist ein Teil eines föderalen Systems, dass Konkurrenz zwischen Ideen stattfindet. Und von daher gesehen, das muss man, glaube ich, immer sportlich annehmen, eine solche Konkurrenzsituation. Man muss nur darauf achten, dass das, was an Programm es eher schwer hat, auch Plätze findet und dass man dort Verbündete findet, etwa für den Dokumentarfilm oder was auch immer, die Genres, die es, was das große Publikum anbelangt, schwer haben. Das sind so Dauerbaustellen, wie ja dann auch das Gefühl, wir haben den freiheitlichen Rundfunk und wir haben ihn ein für alle Mal, auch ein bisschen trügerisch ist. Die Grenzen zur Freiheit, zur Politik müssen immer wieder hergestellt werden und auch das ist die Geschichte der ARD, bei der das Bundesverfassungsgericht eine fröhliche Rolle gespielt hat. Auch dieses ist Teil eines wehrhaften liberalen Verständnisses von Medienfreiheit.
Herr Reiter, haben Sie sich auch oft geärgert darüber, dass Sie Produktion, Dokumentation nicht platzieren konnten an guten Sendeplätzen in der ARD? Und hat sich was verändert in Ihrer Amtszeit?
Also am Anfang war das eine Katastrophe. Das war nicht aus Bösartigkeit, sondern aus Ignoranz. In den ARD-Gremien saßen Wessis, auch in der Tagesschau natürlich, wer sollte sonst dort sitzen? Und die sollten jetzt entscheiden, was bundesweit dann ausgestrahlt würde. Da kam es vor, dass im Ruhrgebiet irgendeine Firma pleite ging, dann gab es einen Brennpunkt. Bei uns brachen ganze Industrien zusammen, das hat man nicht zur Kenntnis genommen. Und das hat am Anfang dann wirklich ein paar Mal zu beträchtlichen Krächen geführt. Und auch, dass man uns zwar freundlich behandelt hat, aber so ein bisschen von oben runter. Sie haben ja heute noch einen kleinen Abglanz davon gehört, gerade bei Herrn Rosenbauer. Ich weiß, als wir angeboten hatten, Brisant zu machen, weil an sich war das Programm voll, aber es gab kein Boulevardmagazin in der ARD. Und dann hat man das zu kennen, ach, aus Leipzig, da gibt es doch keine Prominenten. Und jetzt übt mal im dritten Programm, dann schauen wir es uns mal an und dann können wir ja noch mal drüber reden. Wir haben dann ziemlich Krach gemacht und das hat sich total verändert. Zum einen, weil man gemerkt hat, dass unsere Angebote erfolgreich waren und dass wir sie auch finanzieren konnten. Das war die eine Seite. Zum anderen aber einfach auch weil das Ost-West-Wissen sich angeglichen hat und weil man heute in der Tagesschau auch weiß, wo Dresden liegt. Ja.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Herr Rosenbauer, das ist journalistisches Handwerk. Wie haben Sie das denn erlebt eigentlich? Also da sind jetzt Ost- und Westjournalisten aufeinander getroffen, hatten eine unterschiedliche Vorstellung, glaube ich, davon, wie man jetzt endlich mit der neuen Meinungsfreiheit umgehen konnte.
Also es hat ja vorhin, glaube ich, schon irgendjemand erwähnt, dass plötzlich konnte man alles machen und hat auch alles gemacht. Und dann wunderten sich Journalisten, wenn der Intendant kam und sagte, Sie können nicht mit laufender Kamera in das Wohnhaus einer Familie eindringen, die Sie nicht eingeladen hat, die auch nicht irgendwie prominent ist, um dort zu fragen, ob Sie die Schwiegermutter ermordet hätten. Also das geht nicht. Und ich werde nie die wunderbare Szene vergessen, als wir mit einem investigativen politischen Magazin, Focus hieß das, den Titel haben wir dann an Focus verkauft später für gutes Geld, die hatten den nämlich nicht angemeldet für Fernsehbedarf, als wir dort, als die erste Sendung laufen sollte, Gerd Krug, damals beratend tätig bei uns, zu dem Redakteur ging und sagten, können wir mal die Beiträge sehen? Und er sagt, nee, dafür habe ich nicht gekämpft. Das hatten wir, das wollen wir nicht mehr, aus. Und wir dann gesagt haben, Entschuldigung, wir wollen einfach unter journalistischen Gesichtspunkten uns die Beiträge angucken, für die ich übrigens die Gesamtverantwortung trage. Und es hat wirklich lange gedauert, bis sich das rumgesprochen hatte, dass es nicht um Zensur ging, sondern darum, dass es normal ist, dass jemand einen Film abnimmt oder einen Text gegenliest. Und dass wir dann aber als Geschäftsleitung das Redakteursstatut im Sender eingeführt haben, das war dann auch wieder nicht recht. Also es war eine schwierige Phase des Aneinandergewöhnens. Und Christoph Singelstein, der ja für den Hörfunk des RBB mit vielen ORB-Errungenschaften verantwortlich ist, wird es mir bestätigen, was zum Teil in unserem Jugendsender Fritz ausgestrahlt wurde, war ich immer froh, dass ich offensichtlich einer der wenigen Erwachsenen war, die das gehört hatten.
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wir haben noch 10 Minuten, Ihnen noch einmal das Wort zu erteilen. Also wenn Sie mögen, können Sie natürlich an die Podiumsteilnehmer hier jetzt auch noch die eine oder andere Frage richten oder vielleicht auch noch was richtig stellen oder vielleicht noch etwas dazufügen, was nicht gesagt wurde oder was Sie ganz anders sehen. Die Gelegenheit möchte ich Ihnen gerne geben. Das haben wir vorher mal so verabredet, wenn das so ist. Solange sich keiner meldet, ist Herr Stolpe dran.
Ich würde einfach eine Bitte aussprechen an die Sendeanstalten hier. Sie haben uns in der Tat entscheidend geholfen.
Das ist doch mal unser Fazit, Herr Stolz.
Das kommt noch, ja?
Das wäre es gewesen.
Ja, das sage ich gerne. Also Sie haben uns entscheidend geholfen, uns zu finden hier und die Menschen ihre Heimat wieder zu finden. Aber nach vorne und auf den heutigen Stand geschaut, sehe ich 2 ganz dramatische Herausforderungen. Und zwar nicht nur in Brandenburg. Wir müssen aufpassen, dass die Demokratie den Leuten wichtig ist. Und wir müssen darauf achten, dass Toleranz vertreten wird. Ich sehe mit Schrecken, und zwar keineswegs nur im Osten, dass die Neigung mancher junger Leute zu Rechtsradikalismus, zu Fremdenfeindlichkeit, zu Gewalt doch erheblich da ist, nach wie vor, trotz aller Bemühungen. Und da brauchen wir die Medien, da brauchen wir die kluge Sendungen, die nicht nur mit dem Holzhammer schwingen, sondern die auch mitnehmen, die gefährdeten jungen Leute, damit wir Toleranz und Demokratie schaffen und die Zukunft sichern helfen. Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen.
Da hinten meldet sich, glaube ich, jemand, ne? Okay. Nein, Herr Biedenkopf, dann frage ich Sie das jetzt auch. Was wünschen Sie sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Zukunft?
Achso. Mein eigenes. Wettbewerb. Ganz einfach. Wettbewerb und zwar auf der hervorragenden Basis einer durch Gebühren finanzierten Einrichtung, die also nicht abhängig ist, jedenfalls nur im geringeren Umfang abhängig ist von Werbung. Und damit von entsprechenden durch Werbung Gewährung oder Nichtgewährung auch mögliche Beeinflussung. Für mich war der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Anfang an, auch schon lange vor meiner Amtszeit, in den Diskussionen, die wir in Nordrhein-Westfalen geführt haben über den WDR, immer eine Sendung, eine Institution besonderer Art, die Freiheit hat, aber auch eine Obligation. Nicht eine einklagbare Verpflichtung, sondern das, was ein Jurist eine Obligation nennt, nämlich die Obligation, sich im Rahmen der Verfassung für Freiheit, Toleranz und anderes einzusetzen, auch wenn das keine hohen Einschaltquoten bringt. Das heißt, es gibt auch eine, bei dem Öffentlich-Rechtlichen kann ich das einfordern. Ich kann es nicht erzwingen, aber ich kann es einfordern. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das öffentlich-rechtliche System, das wir aufgebaut haben, nur dann eine Zukunft hat, wenn die Bevölkerung auf Dauer der Meinung ist, dass es unverzichtbar ist, in einer wachsenden Unübersichtlichkeit von Angeboten. Denn diese Unübersichtlichkeit ist ja fantastisch. Ich meine, die Leute haben heute, wenn sie jetzt die jüngsten Technologien in Anspruch nehmen, 300 Sender, die sie erreichen können. Alle möglichen Sprachen in ganz Europa. Wie wähle ich aus? Und ich möchte als Bürger wissen, dass wenn ich auswähle, dann habe ich eine gewisse Präferenz für die Öffentlich-Rechtlichen, die ich ja mit meinen Gebühren auch finanziere. Und ich habe eine gewisse Erwartung, dass sie in ihrem Programm Unterhaltung und alles in einer vernünftigen Weise zusammenführt und dass sich innerhalb des Systems Wettbewerb ebenso entwickelt wie die Absenz von Verhärtungen, Verkrustungen und Hierarchien. Das beides. Denn dort, wo Verhärtungen, Verkrustungen und Hierarchien sich festsetzen, werden diese Institutionen weniger produktiv, notwendigerweise. Das heißt, eine wichtige Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen ist die Offenheit. Die Offenheit für neue Fragestellungen, die Offenheit für neue Themen und das ständige Bewusstsein, dass sie von der Bevölkerung finanziert werden. Und dass sie deshalb der Bevölkerung gegenüber eine besondere Verantwortung haben. Die kann ich nicht einklagen, von der kann ich nur hoffen, dass diejenigen, die die Verantwortung tragen, sich ihrer bewusst sind. Wenn dieses Bewusstsein verschwindet, wird die Bereitschaft der Bevölkerung, die Gebühren zu zahlen, auch verschwinden.
Herr Kammann, noch einmal auf das Thema Ost-West zurückzukommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir noch mal auf diesen Einigungsprozess und den Beitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu sprechen. Also nur noch mal vielleicht in Kürze einzuschätzen aus heutiger Sicht. Ist das gelungen mithilfe des... Finden Sie, dass es schon gelungen ist, mithilfe des
Es ist sicherlich ein Faktor auch? Dabei, es sind ja viele andere, also wirtschaftliche Zähler, ja, kulturelle, die Beweglichkeit, die sozialen Mittel, die es gibt, um überhaupt beweglich sein zu können. Also ich glaube, Ost-West ist eigentlich überhaupt nicht mehr die Frage. Es ist aber ein beliebtes Spiel und die Formel von der Mauer in den Köpfen war so markant, dass sie Generationen noch überleben wird, auch wenn sozusagen das Ereignis eigentlich auch weder sozusagen messbar noch spürbar ist. Also ich glaube, das spielt keine so große Rolle. Ich bin oft in Frankreich. Da wird immer oft dasselbe behauptet, dass es da so Segmentierungen gibt. In Paris sagt auch jeder, man kennt gar nicht die Hauptstadt, jeder ist nur in seinem Viertel verhaftet, genau wie in Berlin. Das sind alles so Grundmuster, glaube ich, von Lebensformen und von Einschätzungen, die aber mit der Wirklichkeit nicht so ganz viel zu tun haben, die eher schöne Fiktionen sind, mit denen man arbeiten kann. Also ich glaube, das wird gar nicht mehr die Hauptfrage sein. Und wenn wir noch den gestrigen Tag in Erinnerung haben, Bundesverfassungsgericht, ich glaube, es wird viel eher die Frage sein, wie organisieren wir Europa, eine Europadebatte, wie reagieren die Medien darauf? Ich habe da bisher große Leerstellen gesehen. Ich glaube, es ist ein ganz großes Versäumnis, dass zu Europa alle möglichen Vorstellungen existieren und kreisen, dass jeder Europa sagt, aber immer was ganz anderes meint damit, vom Finanzeuropa bis zum geopolitischen Modell, bis zur Weltpolitik. Also da ist dann eine ganz große, das wäre für heute mich eine Diskussion. Diese Sache ist, glaube ich, in sich relativ erledigt. Ich wiederhole nochmal, mir wäre ein ODR, ein großer Ostdeutscher Rundfunk, sehr lieb gewesen, als Motor für große Veränderungen innerhalb unseres westlichen, altwestlichen Modells. Ich glaube aber, das hat ein solches Beharrungsvermögen und in sich wahrscheinlich eine solche kleine Erfolgsgarantie, dass es dann einfach weiter gestrickt wurde und dann die Hülle war, in der sich regionale Befindlichkeiten dann doch relativ gut entfalten konnte. Aber das müsste eigentlich hinter uns liegen. Und wenn ich eben die Frage aufnehme an Herrn Miekenkopf, ich glaube, Ich wünsche mir nichts von den Öffentlich-Rechtlichen, weil ich denke, die wird es in 10 Jahren so nicht mehr geben. Ich wünsche mir was von der Politik, dass sie erkennt, welchen Wert ein solches System hat, was Herr Konrad eben gemeint hat. Ein offenes Mediensystem, das unabhängig ist von wirtschaftlichen Einflüssen und unabhängig von politischen Interessen. Das muss die Politik garantieren. Und da muss sie natürlich loslassen können und sie muss bereit sein, etwas auszuhalten in jeder Hinsicht. Finanziell muss sie das System aushalten und sie selbst muss aushalten, dass sie da keinen direkten Einfluss hat. Wenn das möglich ist, dann ist genügend Spielraum da, um diese alte Ost-West-Frage, die ich jetzt schon hier für beerdigt erkläre, sozusagen zu überwinden und zu sagen, wir haben eine ganz andere Zukunftsmodelle, nämlich europaweit und global zu diskutieren. Und dazu muss es solche glaubwürdigen Partner geben, Medienhäuser, die öffentlich organisiert sind, die ausreichend finanziert sind, um sich diese Diskussion unabhängig vom Populismus leisten zu können. Das wünsche ich mir.
Herr Kammann, das ist ja die Überleitung zum nächsten Panel. Da geht die Diskussion ja dann weiter. Aber vorher will ich noch, bevor wir zum Schluss kommen, will ich noch mal die 3 Intendanten fragen. Sie haben alle 3 sehr erfolgreiche Programme ins Leben gerufen, begleitet, geleitet, vor allem geführt, möglich gemacht. Wenn Sie jetzt rückschauend darauf noch mal gucken, was war eigentlich das sozusagen herausragendste Erlebnis, das herausragendste Gefühl am Ende, dass Sie gesagt haben, das ist toll gelungen, das ist wirklich etwas, wo wir stolz drauf sein können. Würde Ihnen da was einfallen, Herr Reiter?
Tja, da fällt mir sehr viel ein, aber nachdem Herr Kammann das Thema schon beerdigt hat, will ich es jetzt nicht von Grund auf nochmal ausgraben. Ich kann nur sagen, das größte Erlebnis für mich war, dass wir nach einem halben Jahr am 1. Januar 92 tatsächlich auf Sendung gegangen sind. Zwar mit einer einzigen Panne, dass bei unserer Neujahrsansprache der Herr Rosenbauer zu hören war. Das war aber die einzige Panne im ganzen Jahr und die haben wir weggesteckt.
Ja, ich glaube, dass in der Tat, dass wir anfangen konnten am 1.1.92, dass es klappte, dass plötzlich, ich war dort in Mecklenburg auf einer Personalversammlung in Rostock und war vorher über die Grenze gefahren zu Polen und ging in das Grenzgebiet zurück und hörte die Stationsansage von NDR2. Das war schon emotional ein großes Erlebnis. Und ich denke, die Aufgabe der Integration ist in der Tat geglückt. Wir werden nicht nochmal ein Podium machen über, wie ist das mit Ost-West dort gewesen. Herr Kammann hat, ein Leiter des Grimm-Instituts, Herr Kammann ist immer ein Meister der Schlussworte schon. Und insofern sollte man danach gar nichts mehr sagen. Er hat aber zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa, ich leite eine europäische Institution im Augenblick, die sich mit den Koproduktionen im Filmbereich beschäftigt, mit 35 europäischen Ländern, die Aufgabe Europa den Menschen näher zu bringen, klar zu machen, dass unterschiedliche Diversität in Europa, den Sinn dessen, was wir machen, wenn wir Geld für andere in Europa ausgeben, sinnlich an die Menschen heranzubringen, wird die große Aufgabe sein, denn den Nahbereich zu erklären, daran arbeiten viele. Dieses Europa verständlich und erklärbar zu machen, wird für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Riesenaufgabe sein. Denn als wir mal auszogen für Europa und in diesem Zusammenhang, gerade für Deutschland und Frankreich, da war es eine wirkliche Aufbruchsstimmung, die viele und all über die Parteien hinweg teilten. Das ist heute weg. Und man kann dieses Verhältnis nicht mehr begründen mit Versöhnung, weil alle versöhnt sind. Jetzt muss es eine andere Sinnfindung geben. Und da, finde ich, hätten die öffentlich-rechtlichen Anstalten eine Riesenaufgabe, denn das läuft nicht bisher.
Ja, ich muss doch Herrn Kammann in einem Punkt jetzt beunruhigen, weil es gibt noch so ein paar Scheintote. Also ich fröne diesem elitären Sport Golf. Da trifft man ja Menschen, die über alles informiert sind. Und als ich das letzte Mal vergangene Woche spielte, sagte ein Mitspieler, mit dem ich noch nicht gespielt hatte, sagte, sag mal, man duzt sich auf dem Golfplatz und danach nicht mehr, sag mal, du warst doch Intendant da bei diesem Sender in Potsdam und jetzt ist es der RBB. Wieso sind denn da nur Ostnasen auf dem Schirm? Ich sag, Ostnasen? Ich glaube, die sind alle vom SFB. Also Sie sehen, es gibt immer noch leichte nostalgische Widerstände, auch im Westen übrigens, auf dem Golfplatz natürlich nur. Also was die, die wichtigsten, also Frau Reim kann ein Lied davon singen, wie das in, nach der Fusion zuging. Das ist für mich, glaube ich, eines der entscheidenden Erlebnisse gewesen, dass wir es geschafft haben, nachdem wir die sozialistischen Wärmestuben von Landowski verlassen hatten, dann doch mit dem Sender Freies Berlin zusammen einen freiheitlichen, demokratischen, weitgehend Stasi-freien Sender zu fusionieren, der, wie ich finde, ganz erfolgreich Berlin und Brandenburg mit Programm versorgt. Und programmlich finde ich nach wie vor eine der größten Leistungen des ORB war die Chronik der Wende mit 167 Folgen, die den Prozess der Wende täglich mit 15 Minuten dokumentiert haben. Und dieses Material wird vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn sich kaum noch einer daran erinnert, wie das war, und Konrad Weiß weiß, worüber ich spreche, wird unglaublich wichtig sein für Generationen, für die Mauerteilung. War da mal was denken? Also das sind die beiden Dinge, an die ich gerne und mit Stolz zurückdenke.
Vielen Dank. Dann danke ich Ihnen sehr, meine Herren. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und ich glaube, es war eine sehr interessante Runde. Und es war ja, wie Sie sagten, die letzte, die zum Thema Ost-West in den Medien gemacht wurde. Also umso froher kann ich sein, dass ich sie moderieren durfte. Nein, Spaß beiseite. Also vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt ist Kaffeepause.